Ja, also ich begrüße Sie zu meiner ersten Vorlesung in diesem Sommersemester 2020 und sage zuerst einmal ein paar Worte zum Formalen. Also anrechenbar ist diese Vorlesung in verschiedenen Masterstudiengängen, und zwar im Master Philosophie in den Modulen M1, der heißt Geist, Welt, Sprache, in den Modulen M3b, das heißt Metaphysik, Ontologie, Phänomenologie, Philosophie des Geistes, im Modul 3e, Ästhetik, Kulturphilosophie, interkulturelle Philosophie. Dann ist sie auch noch anrechenbar in dem Master History and Philosophy of Science, Modul 4, und schließlich auch in dem Masterstudium, überraschenderweise, Philosophy and Economics im Modul 2.3. Die Vorlesung ist 5 ECTS wert, weil zum Prüfungsstoff außer dem vorgetragenen Inhalt auch der Inhalt von 2 weiteren Texten gehört, die Sie selbstständig lesen und verarbeiten müssen. Diese beiden Texte finden Sie auf der Moodle-Seite. Wie immer zu Beginn des Semesters ein paar Worte, um einen Eindruck von dem Arbeitsaufwand zu geben, der von Ihnen als Gegenleistung für die 5 ECTS erwartet wird. Eine ECTS sind 25 echte Arbeitsstunden. Also bei 5 ECTS ergibt das 125 Stunden. Wir haben circa 12, 13 Wochen, je nachdem, wie Sie die Osterferien kalkulieren. Also sind das ziemlich genau 10 Stunden pro Woche. Davon ziehen Sie die 1,5 Stunden ab, die Sie mir pro Woche zuhören. Bleiben noch immer mehr als 8 Stunden, die Sie zusätzlich aufwenden sollten. Ich verlasse mich im Aufbau der Vorlesung darauf, dass Sie entsprechend mitarbeiten von Woche zu Woche. Sie haben ja damit zu rechnen, Sie müssen ja damit rechnen, dass Sie eventuell auch etwas von dem Gehörten wiederholen oder noch einmal durchdenken müssen. Und ich biete nur knappe Wiederholungen zum jeweiligen Vorlesungsbeginn. In Hinblick auf die aktuelle Situation, in der Sie ja die Uni jetzt für einige Zeit nicht aufsuchen können und daheim arbeiten, will ich Ihnen das auch generell nahelegen. Sie sollten meiner Meinung und Erfahrung nach wirklich versuchen, die Regelmäßigkeit und Konstanz des normalen Vorlesungs- und Seminarbetriebs so weit wie möglich zu erhalten, also zu imitieren, um dann nicht in den letzten Wochen des Semesters mit einem übermäßigen Lernaufwand konfrontiert zu sein. Das betrifft die Arbeit mit Lernmaterialien, die Ihnen als Text über das Internet zur Verfügung gestellt werden, aber noch mehr Tonaufzeichnungen, in denen Sie ja nur sehr schwer gezielt navigieren können, wo also die Zeit der Verarbeitung so gut wie konstant ist und man sich nichts ersparen kann. Meine Tonaufnahmen veröffentliche ich primär auf der Philosophischen Audiothek, also Adresse audiothek.philo.at, zweitens auf meiner Homepage und drittens auf der Moodle-Seite. Also auf meiner Homepage und auf der Moodle-Seite finden Sie auch die gegenseitigen Verweise. Und bis auf Weiteres gibt es eben auch wirklich nichts anderes als diese Aufnahmen. Auf der Homepage werde ich mich bemühen, auch zusätzliche Literaturangaben unterzubringen. Die Liste, die jetzt dort steht, ist sehr vorläufig. Da kommt noch eine Menge dazu, und vor allem werde ich sie besser strukturieren, diese Liste, weil das doch Literatur aus ziemlich verschiedenen Einzugsbereichen ist. Die Prüfung zu der Vorlesung ist schriftlich. Der erste Prüfungstermin wird der 25. Juni, Zeit und Ort der Vorlesung sein. Jetzt für den Rest der Stunde biete ich Ihnen so einleitende Bemerkungen, die sehr grob, teilweise dann an ausgewählten Punkten auf das Thema ein bisschen vorbereiten und ihnen einen Eindruck geben, womit wir es zu tun haben und wie ich die Sache anlege. Das ist nicht meine erste Vorlesung über John Dee. Allerdings habe ich die letzte vor über 20 Jahren gehalten und seitdem hat sich sehr vieles geändert. Die Forschungslage zu dem Mann selbst, die philosophische Landschaft insgesamt, der akademische Lehrbetrieb, schließlich auch ich selber. Ich greife da jetzt in meinen ersten und einleitenden Blabla-Bemerkungen nur einen sehr speziellen Faden solcher Veränderungen heraus, der Ihnen auf den ersten Anhieb vielleicht unwichtig und äußerlich vorkommen mag, der aber meines Erachtens doch eine systematische Bedeutung hat. Und zwar ist das die Frage der Bekanntheit. Es war auch damals, vor etwa 20 Jahren, der Titel meiner Vorlesung einfach der Name. Und da hat so gut wie niemand von den Hörern und auch von meinen sonstigen Bekannten gewusst, wer John Dee war. Das ist heute so nicht mehr vorstellbar. Ich bin sicher, dass jetzt diejenigen unter Ihnen, die das nicht wissen, die Ausnahme sind. Also ich meine, wer sich auf der Moodle-Seite zu der Vorlesung eingeschrieben hat, hat wohl auch auf der Wikipedia oder in sonstigen Internetressourcen nachgeschaut, wer das ist und eine Unmenge von Informationen gefunden. Die Wikipedia-Seite übrigens ist ganz tadellos zum Einstieg und bietet auch eine ganz passable Auswahl an Literatur. Aber vor 20 Jahren hat es die Wikipedia nicht gegeben und Google ist gerade erst gegründet worden und noch keineswegs verbreitet genutzt gewesen. Also der Status und auch die Bedeutung von Informationen haben sich in dieser Zeit wirklich drastisch geändert. Der Erkenntnisstand oder das Wissen um eine Person wie John Dee, das heute unmittelbar abrufbar ist, war damals eigentlich sehr exklusiv. Das war das Wissen von Historikern, vielleicht auch Theaterwissenschaftlern, warum gerade die, werde ich Ihnen vielleicht nochmal erklären, und vergleichbaren Gruppen, vor allem aber das Wissen von Leuten, die es ihrerseits exklusiv halten wollten. Leuten mit Neigung zum Okkultismus, die an eine besondere Beziehung zwischen dem Wert und der Geheimhaltung von Wissen glauben. Die Art dieser Beziehung, also zwischen Wert und Geheimhaltung von Wissen, kann sehr verschieden sein. Das ist nicht eine eindeutige Sache. Und keineswegs immer, wenn so eine Beziehung eine besondere Rolle spielt, muss es sich um Okkultismus handeln. Es kann auch einfach um Börsenschwindel gehen, um Insider-Information. Jedenfalls aber sind Phänomen und Begriff des Okkultismus für uns ein großes Thema, zu dem ich immer wieder in späteren Vorlesungen eine Menge sagen werde. Im Augenblick weise ich nur hin auf zwei ganz naheliegende Sachverhalte bzw. Fragen. Das erste ist der Umstand, dass für John Dee der Erwerb, die Speicherung, die Geheimhaltung und Nutzung von Information aller Art ein sehr bedeutendes Tätigkeitsfeld war, das sich zwar überlappt mit seinem Interesse am Okkulten im Sinne des Magischen, aber doch ganz schön auch darüber hinaus reicht. So weit in verschiedenen Richtungen hinausreicht und in einer Richtung so weit, dass vielleicht auch ernsthaft erwogen werden kann, ob Wissen nicht überhaupt aufgeht in Prozessen der Ver- und Entschlüsselung von Information. Also das betrifft zum Beispiel dann auch diese Sachen mit dem Beschwören von Geistern oder von Engeln und so weiter. Der zweite Punkt ist die Frage, die ja auf der Hand liegt, wie sich Begriff und Strategie der Geheimhaltung historisch verändern. Mit der Veränderung der Kommunikationsformen auf allen möglichen Gebieten, von der Wissenschaft über die Politik bis eben wieder zu den sogenannten okkulten Strömungen. Das sind, wie gesagt, nur zwei flüchtige und willkürliche Hinweise, die geben überhaupt keine Vorstellung von der Komplexität in dem Begriff des Okkulten. Das werde ich später eben sukzessive zu entfalten versuchen. Jetzt gehe ich wieder zurück zu dem Punkt mit der Bekanntheit. In gewisser Weise ja ein Gegenbegriff zum Okkulten, das Bekannte gegen das Verborgene. Und ich habe doch gesagt, im Grund wusste damals vor etwa 20 Jahren so gut wie niemand, wer dieser John Dee überhaupt war. Da hat es aber zwei Ausnahmen gegeben, die beide instruktiv sind. Zwei Personen, die mit dem Namen tatsächlich etwas verbinden konnten. Und was sie gewusst bzw. gesagt haben, das ist das Interessante. Also das eine war eine Person, die sogar ziemlich gut informiert war über John Dee, über Details aus der Biografie und so weiter. Wir haben uns da eine Zeit lang über Einzelheiten unterhalten und die Geschichte und gegenseitig auch irgendwie, wie soll man sagen, Informationslücken ausfüllen können. Und nach einer Dreiviertelstunde bin ich zufällig drauf gekommen, dass mein Gegenüber eine wichtige Sache nicht gewusst hat, nämlich bei aller Detailkenntnis nicht gewusst hat, dass der Mann auch wirklich gelebt hat. Der war völlig fertig, wie man auf Wienerisch sagt, wie ich ihm erklärt habe, dass es den wirklich gegeben hat. Er hat den für eine literarische Gestalt gehalten, eine Romanfigur. Und zwar so, dass er auch gemeint hat, so jemand kann es eigentlich nur in einem Roman geben. Und teilweise hat er auch irgendwie recht. Der John Dee ist eine Romanfigur. Und ich werde in der heutigen und ein bisschen auch in der nächsten Stunde auch von dieser Romanfigur sprechen. Der zweite Fall, der andere Fall, war einer meiner Kollegen, ein Freund, der damals von selber auf mich zugekommen ist und gesagt hat, ich sehe im Vorlesungsverzeichnis, du hältst deine Vorlesung über John Dee sehr, sehr interessant. Das war doch ein Astrologe. Und ich habe darauf gesagt, ja, ich finde ihn auch interessant, aber das mit der Astrologie halte ich nicht unbedingt für das Wichtigste. Übrigens, in Fußnote jetzt, eine Meinung, die ich gründlich revidiert habe in der Zwischenzeit, das sehe ich jetzt ganz anders. Und wie ich gesagt habe, ja, aber ich finde die Astrologie nicht so wichtig, darauf hat mein Freund wieder gesagt, na schon, aber bei dir ist das doch was Besonderes, das war ja ein wirklicher Astrologe. Also diese beiden Fälle von den zwei Personen, die was anfangen konnten mit dem Namen, haben was gemeinsam. Das ist die Verwunderung, dass etwas, was man in gewisser Weise und mit gewissen Vorbehalten zu akzeptieren bereit ist, auch wirklich so ist. John Dee, klar, eigenartige Geschichte, aber dass es das auch wirklich gegeben haben soll. Oder Astrologe, klar, damals vielleicht nicht so ungewöhnlich, aber wirklicher Astrologe. Es wäre sehr verlockend, dieser Gemeinsamkeit, diesem Gemeinsamen, das da besteht in dem Unterschied zwischen etwas für diskutierenswert und in einer gewissen Weise auch echt oder interessant halten und andererseits aber nicht für wirklich. Also es wäre ganz interessant und verlockend, diesem Gemeinsamen als solchen nachzugehen, aber das mache ich nicht, sondern ich spreche zunächst einmal ausschließlich über den zweiten Fall, die Sache mit dem wirklichen Astrologen, und dann komme ich zu dem ersten zurück, der Sache mit dem Roman und dem Verhältnis zum wirklichen Leben der tatsächlichen Geschichte. Also, dieser Ausdruck wirklicher Astrologe ist ja auf eine unkomplizierte Weise verständlich, wenn man ihn kontrastiert gegen eine gewisse Unverbindlichkeit. Also, wir wissen alle, dass Kepler Horoskope erstellt hat, dass daran offenbar nichts Außergewöhnliches war. Und wir nehmen an, dass solche Leute das aus irgendwelchen externen Motiven heraus gemacht haben, also um Geld zu verdienen, weil es eine gesellschaftlich übliche Praxis war, etc. Wollen dabei aber nicht annehmen, dass so jemand wie Kepler das wirklich hundertprozentig ernst verbindlich gemeint habe. Das wäre der Fall des wirklichen Astrologen und über den ist man ein bisschen überrascht. Könnte natürlich auch sein, dass Kepler ein wirklicher Astrologe wäre, dann wären wir auch ein bisschen überrascht. Aber dieses Bild, das ich da jetzt gezeichnet habe, mit dieser sozusagen vorbehaltlichen Akzeptanz und der Differenz zu dem wirklichen Astrologen, ist kein gutes Bild. Stimmt nicht, aus verschiedenen Gründen nicht. Zunächst ist es keineswegs so, dass die Astrologie im 16. Jahrhundert gesellschaftlich anerkannt gewesen wäre, im Sinne so einer Art Folklore, und dass dieses Bedürfnis von Wissenschaftlern so nebenbei und ein bisschen mit einem ironischen Zwinkern bedient worden wäre. Das stimmt einfach überhaupt nicht. Ich kann da verweisen auf eine Stelle in einem sehr gründlichen Buch über das Verhältnis von Wissenschaft und Religion im England des 16. Jahrhunderts. Ich gebe das dann auch auf die Liste, wenn es nicht schon dort ist, von einem gewissen Paul Kocher. Das heißt Science and Religion in Elizabethan England, ist 1953 erschienen. Der Verfasser stellt da fest, dass die gesamte englische Geistlichkeit, also über die Grenzen der verschiedenen Bekenntnisse, verfeindeten Bekenntnisse hinweg, eine geschlossene Front gegen jede Art von Vorhersage aus dem Lauf der Sterne gebildet hat. Und dann schreibt er, Zitat, "And who on the other side spoke up for astrology? To the bewilderment of the modern analyst, chiefly the foremost scientific man of the age." Und dann folgt eine lange Liste von Namen, von denen ich jetzt ein paar wenige anführe, mit ansteigendem Bekanntheitsgrad. Der Leibarzt von Heinrich dem VIII., William Butts, Sir Thomas Eliot, Sir Thomas Smith und dann noch zwei, die noch vielleicht wirklich bekannt sind, Robert Record, auf den werden wir noch zu sprechen kommen, der spielt in der Geschichte der Mathematik eine große Rolle. Und dann vor allem der bedeutende Astronom und Kopernikaner Thomas Digges, überhaupt eine der allerwichtigsten Figuren in der neuzeitlichen Astronomie überhaupt. Aber man könnte natürlich auch zu dieser Reihe noch Tycho Brahe hinzufügen oder Kepler eben. Also da wird eigentlich genau das Gegenteil von dem gesagt, was ich vorher als unser harmloses Vorurteil beschrieben habe. Die Wissenschaftler haben sich nicht halbherzig bereit gefunden, einer von der Gesellschaft eingeforderten Gewohnheit, schlechten Gewohnheit, zu entsprechen, sondern die Wissenschaftler selbst waren es, die die Sache der Astrologie eingefordert haben. Wir könnten daraus lernen, dass ein wirklicher Astrologe eben gar nicht so Verwunderliches ist. Aber auch das ist wiederum nur ein Aspekt einer sehr vielschichtigen Sache. Wenn wir von unserer eigenen Situation ausdenken, dann ist ein wirklicher Astrologe irgendwie doch was Komisches. Wir halten es dabei, was wir dabei für ausschlaggebend halten, ist, glaube ich, dass man eben einfach faktisch aus den Sternen nichts vorhersagen kann. Also natürlich kann man aus der Beobachtung des Nachthimmels und der Sterne Mondfinsternisse vorhersagen und alles mögliche andere, aber eben nicht den Beginn und Verlauf von Kriegen oder persönliche Schicksale. Also eben das, was mit dem Begriff der Astrologie zur Diskussion steht. Und in dem Sinn, dass er das einlösen könnte, was die Bezeichnung verspricht, kann es also keinen wirklichen Astrologen gegeben haben, weil das, was er verspricht, kann er nicht liefern und kann es ihn auch nicht gegeben haben. Das kann man festhalten. Also diese unsere Einstellung der Sache gegenüber, die wir ja nicht aufgeben können, die kann man festhalten und dann trotzdem vor diesem Hintergrund noch verschiedene qualifizierende Zusatzbemerkungen anbringen. Also zum Beispiel jemand, der heutzutage nebenbei und mit Augenzwinkern Astrologie betreibt und so die Nachfrage abergläubischer Leute bedient, kann ja auf gewisse Weise ein ehrliches Geschäft betreiben, in der Nähe zu dem, was man den Unterhaltungssektor nennt. Nicht? Viele Fernsehanstalten zum Beispiel finden nichts dabei, solchen Leuten Auftrittsmöglichkeiten zu geben. Aber ein wirklicher Astrologe wäre ein wirklicher Betrüger, ein wirklicher Scharlatan oder vielleicht ein Verrückter. Aus dieser Sicht wieder ist jedenfalls ein wirklicher Astrologe etwas Unbegreifliches und die Verwunderung meines Kollegen ist begreiflich. Die eigentlich interessante Frage, die aus diesem Hin und Her und aus dieser Diagnose heraus sich stellt, dass es einen wirklichen Astrologen eben letztlich doch nicht geben kann, jedenfalls nicht in dem Sinn einer effektiven Vorhersage von Schicksalen aus den Sternen. Also die eigentlich interessante Frage an diesem Punkt ist aber, ob man daraus nicht eine ganz andere Konsequenz ziehen sollte. Nämlich eher die Konsequenz, dass man das Wort wirklich hier anders verwenden sollte. Das sollte doch eigentlich ohne Missverständnisse möglich sein, wenn sowieso klar ist, dass es so im Sinne der wirklichen Vorhersage aus den Sternen nicht gemeint sein kann. Und wenn man das einmal ins Auge fasst, diese Möglichkeit, das Ganze zu drehen und zu sagen, wir wollen das Wort wirklich hier in diesem Kontext anders verwenden, dann liegt eine positive Antwort eigentlich sofort auf der Hand. Nämlich nicht daran, ob er kontingente Ereignisse aus Sternkonstellationen vorhergesagt hat, bemisst sich der Anspruch des Astrologen auf einen Wirklichkeitstitel, sondern an der gesellschaftlichen Anerkennung, die ihm in seiner historischen und gesellschaftlichen Situation zuteil geworden ist oder nicht, oder zuteil wird oder nicht. Und in Bezug auf John Dee ist das, glaube ich, wirklich ein hervorragendes Kriterium für die Verwendung des Titels wirklicher Astrologe. Er hat aus den Sternen den Tag der Krönung der Königin Elisabeth festgelegt, den 14. Jänner 1559. Also 14. Jänner 1559. So weit muss man es erst einmal bringen. Das ist ja keine Willkürhandlung, die man einfach so vollzieht, sondern das ist ein Element in dem enorm strengen und verbindlichen Ritual, das seine Krönung darstellt. Das ist ein Akt von einer eminenten, kaum überbietbaren sozialen Realität. Also so sollte man vielleicht versuchen, den Ausdruck wirklicher Astrologe zu verstehen. Mit der letzten Bemerkung über die soziale Realität ist eine Dimension berührt, die natürlich über die Astrologie hinaus das ganze Feld der magischen Praktiken bestimmt. Keiner ist sozusagen für sich allein ein Magier. Die Magie ist ein soziales Phänomen. Jetzt im Augenblick verfolge ich nicht weiter, was das für mein Thema bedeutet. Das kommt dann später noch. Jetzt war das nur ein Hinweis und ich bleibe bei der Gegenüberstellung der Konzepte von Wirklichkeit. Also, dass wir nicht unsere Vorstellung von sogenannter wirklicher Prognostik hernehmen und daran die Astrologie messen, sondern gewissermaßen nach einer Wirklichkeit oder einer Bedeutung von Wirklichkeit suchen, die uns das Phänomen einer ernst genommenen Astrologie verständlich macht. Eine Wirklichkeit, die wir natürlich tatsächlich erst suchen müssen. Der Hinweis auf die historisch-soziale Dimension ist ja dann nur ein Anfang, quasi die Eröffnung der konkreten Frage. Was man allerdings gleich sagen kann und was in dieser letzten Formulierung schon drinsteckt, das ist, dass das eben nicht unsere Wirklichkeit ist, sondern eine verschwundene, versunkene Wirklichkeit, die man erst einmal entdecken muss. Was natürlich Geltung hat für den gesamten Bereich des Magischen in der frühen Neuzeit und insbesondere im 16. Jahrhundert. Jetzt ist aber natürlich so, dass auch diese Aussage, dass eine Wirklichkeit verschwinden kann, ihrerseits ein bisschen was Eigenartiges hat. Auch wenn man die Sache weniger bombastisch ausdrückt und nur sagt, es handelt sich um einen grundlegenden Wandel des Weltbildes oder sowas Ähnliches. Was soll das heißen? Was ist so ein hier einschlägiger, grundlegender Wandel des Weltbildes? Geht es da um eine Art von Vergessen, dass etwas aus dem kulturellen Gedächtnis verschwindet, wie man so sagt? Aber wie verschwindet zum Beispiel was aus dem kulturellen Gedächtnis? Oder soll man statt Vergessen eher sagen, ein Verlernen oder Verdrängen? Das sind sehr, sehr wichtige Fragen, die vor allem die methodologische Seite so eines Projekts, wie mein Thema ist, betreffen. Können aber auch, abgesehen von der methodologischen, auf einer konkreteren Ebene in der Sache selbst verfolgt werden. Also man kann diese Fragen auch in der Sache selber stellen. Das Versinken des Magischen in ein Dunkel der Unverständlichkeit und vor allem eines starrsinnigen Obskurantismus. Das ist ein Aspekt des Okkulten in der Neuzeit, dieses Verschwinden. Manche dieser Orden und Vereinigungen und Geheimbünde sind ja auch deswegen geheim, weil sie etwa in einer bestimmten Periode oder einer bestimmten Region politisch nicht toleriert oder verfolgt worden sind. Oder aus der Sicht der Philosophie mit einer neuen Vorstellung von Rationalität nicht verträglich waren, die sich ab dem Beginn des 17. Jahrhunderts institutionell durchgesetzt hat. Also unzulässig verkürzend könnte man sagen, unter diesem Gesichtspunkt ist das Okkulte das, was sich versteckt oder verstecken muss aus externen Gründen. Und vielleicht, wenn es sich nicht verstecken müsste, gäbe es vielleicht gar keinen Grund mehr, das Okkult zu nennen. Das hat auch einen gewissen Sinn, aber das ist wirklich nur ein Gesichtspunkt und ganz bestimmt nicht der wichtigste. Wir werden uns damit beschäftigen, aber das ist nur eine Seite der Sache. Denn das, was auf solche Weise ins Dunkel geraten sein kann, war doch auch immer schon von sich aus vom Dunkeln fasziniert und mit dem Dunkeln im Bund. Und nicht umsonst heißt eins der Hauptwerke, vielleicht das Hauptwerk schlechthin, der neuzeitlichen magischen Strömungen, Titel De Occulta Philosophia, Libri Tres. Also diese Überlagerungen im Okkulten sind sehr, sehr komplex in ihren Erscheinungsweisen und Zusammenhängen. Das, was am Okkulten immer schon ein Interesse am Dunklen war, das, was am Okkulten okkult ist, weil es verdrängt worden ist und verdrängt worden ist in verschiedenen Bereichen mit verschiedenen Strategien, die dann Gegenstrategien der Geheimhaltung, der Immunisierung provoziert haben. Also sehr komplex sind diese Überlagerungen. Besonders interessant und nicht immer so gleich im Fokus ist zum Beispiel der Bereich der mechanischen Künste. Also eine Sache, mit der wir uns relativ ausführlich und auch konkret in Bezug auf John Dee beschäftigen werden. Da muss man wissen, dass die Mechanik ja im 16. Jahrhundert noch keine eigentliche Wissenschaft war oder nicht als eigentliche Wissenschaft anerkannt worden ist, weil ihre Effektivität nicht aus der Einsicht in letzte Gründe ableitbar war, wie man so mal in der aristotelischen Tradition sagen würde, sondern weil ihre Effektivität auf Geschicklichkeit, Erfahrung, dem listigen Ausnutzen natürlicher Kräfte und Potenziale beruht hat, die als solche eben eigentlich nicht durchschaut waren, also die okkult waren, also das geschickte und listige Umgehen mit den verborgenen Eigenschaften oder Beziehungen, die die Dinge haben. der Prozess, in dem die Mechanik dann innerhalb unglaublich kurzer Zeit auf einmal aufgestiegen ist zu der eigentlichen Leitwissenschaft der Physik, das waren knappe 100 Jahre, dieser Prozess ist hochinteressant und kann weitgehend, wenn auch nicht nur, beschrieben werden als eine Auseinandersetzung, klärende Auseinandersetzung mit dem, was angewandte Mathematik, angewandte Geometrie insbesondere ist. Aber diese Auseinandersetzung kann man jetzt auch wieder nicht nur eindimensional beschreiben, aus dem Gesichtspunkt der Lösung, die sich schließlich durchgesetzt hat. Das ist sozusagen die methodologische Hürde, die man da nehmen muss. Das ist eine große Verlockung natürlich, wenn man so einen Prozess rekonstruiert, dass man von dem ausgeht, was dann am Ende dieses Prozesses sich durchgesetzt hat. Also die Linie, die gebildet wird von Autoren wie Galilei, Descartes und Isaac Newton. Aber so kriegt man kein Bild von der historischen Situation, sondern man muss diese Auseinandersetzung mit der Frage, was ist, was bedeutet angewandte Mathematik, diese Auseinandersetzung sehen als ein offenes Feld, auf dem sehr, sehr verschiedene Möglichkeiten gewissermaßen miteinander konkurriert haben und ausprobiert worden sind. Und in diesen Zusammenhängen spielen Theorien eine sehr große Rolle, die wir heute nicht anders als magisch bezeichnen. Damals neue Theorien, in denen es gegangen ist um die Beherrschung, um die kontrollierte Manipulation dieser okkulten Kräfte der Natur, die dann nicht überlebt haben in der Konkurrenz von Theorien, aber damals in einem Kontinuum mit solchen gestanden sind, die wir heute als die wahrhaft wissenschaftlichen wahrnehmen. Und in diesem Kontext, in diesem offenen Feld einer Auseinandersetzung mit dem, was angewandte Mathematik heißt, in welcher Beziehung sie zur Mechanik einerseits, zur Physik auf der anderen Seite steht, die Optik spielt da noch eine sehr, sehr große Rolle. In diesem Kontext ist John Dee selbst eine wichtige und vor allem eine typische Figur, an der man viel lernen kann. Also das habe ich auch gesagt, um daran zu erinnern, dass wir bei den magischen Strömungen jener Zeit eben nicht immer nur an Astrologie, Alchemie und Geisterbeschwörung denken dürfen, sondern auch an sowas wie eine Vorgeschichte der modernen Physik im Zeichen der Mechanik, einer wissenschaftlichen Mechanik. Also, wie es da mit dem Einzelnen auch wirklich immer ausschauen mag, eine Rahmenfrage für meine Vorlesung natürlich nicht definitiv zu beantworten, sondern Rahmen im Sinne der ständigen Orientierung ist, was ist in dieser Periode ein Magier? Welche Dimensionen, welche Spannungen muss man da in Rechnung stellen? Welche Relevanz hat das für das Verständnis von Philosophie, die Philosophie des 16. und 17. Jahrhunderts und unsere Philosophie, beziehungsweise unsere Auffassung, natürlich insbesondere unsere Auffassung von Geschichte der Philosophie? Also der primäre Sinn meiner Vorlesung ist nicht ein Porträt von dem John Dee zu geben. Ich bin ja da nicht als Historiker oder Literaturwissenschaftler, sondern als Philosoph oder bestenfalls Philosoph mit Interesse an Wissenschaftsgeschichte. Also der primäre Sinn ist nicht, so ein Porträt zu geben, sondern an diesem Mann, dem, was er geschrieben hat, was wir von ihm wissen, ein bisschen einzelne Ansichten und Theorien zu erklären, die eine Rolle spielen für das Verständnis von dem, was da ein Magier war und warum das überhaupt eine Bedeutung hat für uns. Also als Mittel eigentlich. Medium. Gut, also das ist auch so ein eigener Bereich, über den wir dann noch sprechen werden. Also soweit zu dem wirklichen Astrologen. Jetzt komme ich auf den ersten Fall zurück, auf die Frage, wie kann man sich das erklären, dass man alles Mögliche über John Dee weiß, nur nicht, dass es ihn wirklich gegeben hat. Aus dieser Frage mache ich für mich, für uns, selbst einen Zugang zu dem Mann. Also von der Seite möchte ich wirklich auf ihn zugehen, allerdings mit einem riesigen Umweg. Wo wollen wir ihm denn begegnen, dem John Dee? Also man würde sagen in England, klarerweise. Aber wann? Ein naheliegender Vorschlag, mit dem Sie hoffentlich was anfangen können, wäre zu sagen, im Jahre 1611. Da war er aber schon tot, werden Sie dann auch sagen. Stimmt. 1608 ist er gestorben. Und zwar ist er gestorben, vereinsamt und vergessen eigentlich. Da war er schon weg. Also das hat man gar nicht so richtig mehr zur Kenntnis genommen. 1611 hingegen ist er eben wieder bekannt geworden. Und zwar mit Wirkung bis auf unsere Tage. 1611, Herbst 1611, kann man sagen, war nämlich mit hoher Wahrscheinlichkeit das Jahr der Uraufführung von Shakespeares Tempest. Und die Hauptfigur dieses Stücks, der Magier Prospero, ist nach dem Vorbild von John Dee gestaltet. Wenn das so ist, dann könnten wir Dee aber auch gleich in Wien treffen oder getroffen haben. Zum Beispiel so wie ich im Burgtheater im Jahr 1988 in einer Inszenierung von Klaus Beimann, über die ich in einer späteren Vorlesung noch sprechen werde, die sehr lehrreich gewesen ist. Oder wir machen es noch anders und realistischer, weil wir ja nicht nur auf solche privaten Erinnerungen angewiesen sein wollen und andererseits ja heute jetzt gerade alle Theater zugesperrt sind und wir eh nicht aus dem Haus gehen dürfen. Also setzen wir uns vor den Fernseher und suchen auf einem der Streaming-Channels den Film Prospero's Books von Peter Greenaway aus dem Jahr 1991. Da begegnen wir nicht nur John Dee in der Gestalt des Prospero, sondern auch einer höchst eindrucksvollen Manifestation der Magie, der Magic des Films. Das ist nützlich. Wir sollten bei so einem Thema ja auch ein bisschen im Auge behalten, in welcher Form heute in unserer Zeit Magie existiert, beziehungsweise magische Erfahrung gemacht wird. Nicht nur in der Form des mehr oder weniger anrüchigen Obskurantismus, sondern auch als mehr oder weniger professionelle Zauberei und vor allem auch eben in den Unterhaltungsmedien. Wir könnten dem John Dee freilich auch woanders begegnen, als in England, nämlich in Prag. Wieder ist da die nächste Frage, wann? Unser großer Dichter Grillparzer gibt einen Hinweis. In seinem Stück »Ein Bruderzwist in Habsburg« lässt er Kaiser Rudolf II. In seiner Residenz in Prag Folgendes sagen. »Der Schotte Dee war hier.« Ein Wundermann des Wissens, der eindringt in die Urnacht des Geschaffenen und sie erhält mit gottgegebenem Licht. Ich habe viel gelernt in dieser Zeit. Hätte ich gleich ihm nur einen mir zur Seite. Und so weiter. Ist das wahr? Also ein Schotte war die nicht. Aber er war wirklich in Prag bei Rudolf II., im Jahr 1583 und er ist der Stadt verbunden geblieben. Lang, 1927, ist er zurückgekehrt auf eine sehr spezielle Weise. Im Jahr 1927 ist Gustav Meyrings letzter großer Roman erschienen, Der Engel vom westlichen Fenster, ein dickes Buch. Das ist als Ganzes und insgesamt die Geschichte von John Dee. Und ich werde Ihnen auch über den Inhalt noch was erzählen. Jetzt heute nur ein paar Bemerkungen mehr von außen. Dieser Roman hat eine Rahmenhandlung, in der ein gewisser Baron Müller in Prag der späten 20er Jahre des 20. Jahrhunderts durch Erbschaft in den Besitz von Originaldokumenten aus dem Leben von John Dee kommt. Der kriegt da mit der Post ein geheimnisvolles Packerl von irgendeinem Verwandten, der in England war, und dann macht er das auf und da findet er dann diese Dokumente. Sehr fasziniert davon und liest sich immer weiter in die Sache ein, bis er schon quasi gar nichts anderes mehr macht, als da das Studieren und diesen Hinweisen nachzugehen, bis er mehr oder weniger das ganze Leben von dem John Dee rekonstruiert. Und in dem Moment, wo er bei dem Jahr 1583 anlangt, bei dem Eintreffen von Dee in Prag, da ist er schon so eingedrungen in diese Sache, dass er sich selber von seinem Helden gar nicht mehr unterscheiden kann. Also da identifiziert, da ist er schon selber, der John Dee. Ich lese da ein kleines Stück vor. So bin ich also in Prag? Wer ist in Prag? Wer bin ich? Was begibt sich rings um mich her? Ich sehe mich reiten in gutem Schritt, kaum beachtet von dem gleich mir die steinerne Moldaubrücke überquerenden Bürger und Landvolk, an dem Standbild des heiligen Nepomuk vorbei, zur Kleinseite hinüber. Ich weiß, ich bin zur Audienz befohlen, zu Kaiser Rudolf, dem Habsburger. Also, in dieser Konstellation haben wir den John Dee eigentlich gar nicht unmittelbar als Romanfigur, sondern als eine von der eigentlichen Romanfigur rekonstruierte und eingebildete Figur und dann die Quasi-Inkarnation dieser eingebildeten Figur in die eigentliche, in die sozusagen wirklichere Romanfigur. Also Inkarnation relativ auf den noch umfassenderen Rahmen des Romans als solchen. Das Besondere an der Sache ist freilich, dass das auch umgekehrt gesehen werden kann. Denn die von dem Baron Müller eingebildete Figur ist ja zugleich auch der wirkliche, die übrigens mit erstaunlicher Treue aus den wirklichen historischen Dokumenten rekonstruiert von Meyrinck. Also ist zugleich auch der wirkliche, die und wird erst in eine Romanfigur verwandelt. Also er ist der Realere und der Baron Müller ist aus der anderen Sicht eigentlich der Eingebildete beziehungsweise bloß Erfundene. Und der Roman ist in gewisser Weise auch die Botschaft oder bringt die Botschaft, dass sich der wirkliche, der historische Dee sozusagen durchsetzt gegenüber denen, die sich von ihm eine Einbildung machen, die ihn rekonstruieren wollen. Ein klassischer Topos des okkulten Mystizismus, dass der Angerufene vom Anrufer Besitz ergreift. Eine Sache, die bei Meyrinck in vielen anderen Texten auch eine große Rolle spielt. Also das ist ein mehr oder weniger genormter Topos dieser Art von fantastischer Literatur. Was Sie aber beachten müssen ist, dass der Topos hier eben nicht nur in romanhafte Form umgesetzt wird. Dazu hätte es ja genügt, einen Angerufenen zu erfinden. Also eben, da hätte man nicht den Dee gebraucht, da hätte man irgendeinen erfinden können, von dem da die Nachricht kommt, dann tut der Müller den sozusagen rekonstruieren und schließlich verfällt er dem sozusagen und wird dann zu dem. Dann wird er das entweder wirklich oder er kommt ins Irrenhaus oder sonst oder er wacht wieder auf oder irgend sowas. Das hätte ja genügt. Ne? Das kann man genauso erzählen und verstehen. Und der Irrtum meines Freundes hat ja auch genau darin bestanden, dass er das Buch eben nur so gelesen hat. Aber weil das nicht ein erfundener historischer Typ ist, sondern der wirkliche, wahre historische Die hat ja auch die Rekonstruktion wirklich stattgefunden. Das hat nicht nur der Müller gemacht, sondern auch Gustav Meyrink. Und damit kommt der Autor des Romans ins Spiel. Und das ist eine höchst signifikante Tatsache, dass Gustav Meyrink selbst eben nicht nur Romanautor war, sondern sich tatsächlich sehr intensiv in den magisch-okkulten Zirkeln und Kontexten bewegt und ausgekannt hat, zu seiner Zeit in den 20er Jahren, wo es ja eine große Mode, ein großes Interesse an solchen magischen Zusammenhängen gegeben hat. Die Nacherzählung des Lebens von John Dee ist, wie gesagt, erstaunlich gut recherchiert. Und es ist offenkundig, dass Meyrink dort, wo er von den Tatsachen abweicht, das vor allem mit dem Zweck tut, Parallelen und Beziehungen zu seinem eigenen Leben zu fabrizieren. Also der lässt nicht nur den Baron Müller sich mit dem John Dee identifizieren, sondern er tut als Romanautor eine ganze Menge, um sein eigenes Leben mit dem von dem John Dee in Beziehung zu setzen. In einer sehr komplizierten Schichtung und Vermengung von historischer Treue, romanhafter Illusion und Selbstreflexion hat er diesen John Dee sozusagen sowohl historisch erforscht wie auch von sich selbst aus konstruiert. Dass diese Vermengungen, diese Techniken des Vermengens verschiedener, man würde heute sagen, Realitätsebene, das ist eine typische Strategie der Filiation in geheimen magischen Traditionen. Also das findet man eigentlich überall. Und das ist auch nicht nur in den Verfallszeiten der Magie so oder wie in der heutigen Zeit, sondern das war auch schon zu der Zeit des realen historischen John Dee so ähnlich. Das ist ein Punkt, auf den werde ich dann noch zu sprechen kommen. Da berühren sich verschiedene Aspekte in seiner Tätigkeit. Da spielt vor allem dann etwas eine Rolle, was man das Mythische nennen kann. Aber das ist sehr schwer zugänglich, da muss man noch andere Voraussetzungen überprüfen. Ich sage jetzt zum Schluss für die heutige Vorlesung noch etwas über den Meyrink selbst und weise hin auf die eine oder andere derartige Parallele in den Biografien, die er da hergestellt hat, um auch eine Anknüpfung zu haben, dass ich Ihnen am Beginn der nächsten Vorlesung eine kurze Skizze des Lebens von John Dee geben kann. Das werde ich hauptsächlich eben gestützt auf oder ausgehend von dem Gustav Meyrink machen. Das ist eine wirklich sehr interessante und typische Figur. Er ist 1868 in Wien geboren worden, im Hotel Blauer Bock auf der Mariahilfer Straße. Seine Mutter war eine Schauspielerin, hat Meyer geheißen, also er hat auch eigentlich ursprünglich Gustav Meyer geheißen. Sein Vater ist vor oder unmittelbar nach seiner Geburt aus seinem Leben ausgeschieden, mit dem hat er keinen Kontakt gehabt. Das war ein hoher deutscher Beamter, Staatsbeamter. Der Meyrink ist mit seiner Mutter herumgezogen. In Hamburg, ursprünglich in Hamburg, in verschiedenen deutschen Städten, ursprünglich in Hamburg in die Schule gegangen. Im Jahr 1883, also da war er 15, ist er mit der Mutter nach Prag übersiedelt und hat dort die Schule fertig gemacht. Wie er großjährig geworden ist, ist er ins Bankgeschäft gegangen und war so ein exzentrischer Strizi, Geldverdiener, hat eine ganze Menge Geld gemacht. Um die Jahrhundertwende ist er gekracht mit seiner Bank und deswegen Untreue und falscher Kredit, also ruiniert gewesen und auch verurteilt worden wegen Untreue und falscher Kredit und ist ins Gefängnis gesteckt worden mit unglaublichen Schulden. Das ist ein wichtiger Punkt, auch die Gefängniserfahrung in Prag. Und ist dann aber wieder rausgekommen und 1904 hat er Prag verlassen. Und hat dann, da war er schon ordentlich über 30 Jahre alt, eigentlich erst zu schreiben begonnen. Er ist relativ viel herumgereist, war dann auch in Wien, in München, hat eine Zeit lang in Starnberg gelebt. Gestorben ist er im Jahr 1932. Er war in seinen Lebzeiten ein ganz, ganz berühmter Schriftsteller. Also ich kann nicht annehmen, dass Sie, weiß ich, was von ihm kennen. Wahrscheinlich vor allem werden Sie dieses Buch über den Enkel vom westlichen Fenster nicht kennen, aber Meyrink war in der Tat einer der meistgelesenen deutschsprachigen Schriftsteller seiner Zeit. Er hat begonnen mit kürzeren Geschichten, die sind gesammelt oder auch eben schon früh erschienen in einem Band, der heißt, glaube ich, des deutschen Spießers Wunderhorn. Kriegt fantastische, groteske Literatur. In Wien hat er verkehrt mit Leuten wie dem Altenberg und so. Und dann hat er im Jahr 1915 einen Riesenerfolg gelandet. Und das ist das Buch, das Sie wahrscheinlich doch alle kennen, Der Golem. Ist ja auch mehrfach verfilmt worden und so. Es ist aber nie so wirklich gelungen, sein literarisches Werk effektiv zu vermarkten, sodass er wirklich reich geworden wäre davon. Und man kann sagen, also vom Literarischen her kann man so von der Bekanntheit, von der Berühmtheit kann man durchaus vergleichen mit solchen Autoren wie Hermann Hesse oder Thomas Mann. Da gibt es auch noch andere Überschneidungen, aber im heutigen Urteil erscheint er doch diesen Leuten gegenüber als ein zweitrangiger, interessanter, aber zweitrangiger Autor. In seinen Büchern, in seinen literarischen Texten steckt immer eine ganze Menge von Selbstironie auch und Selbstkritik. Es hat ein bisschen was Lustiges und so eine leichte Tendenz zur Distanzierung, wo man nicht genau weiß, wie weit geht er weg von dem, was er wirklich sagt. Aber es gibt auch wirklich diese Äußerungen von ihm, dass es ihm mit seinen Themen, also mit dem Thema der Selbstfindung, mit seinem Interesse am Okkulten und so weiter, wirklich ernst ist. Also das hat er ernst genommen. Und er hat auch in einem Verlag in Wien Texte zum Okkultismus herausgegeben und war perfekt orientiert in den verschiedensten Gruppen und Kreisen. Also war überall Mitglied, hat sich aber nie vollkommen sozusagen aufsaugen lassen von irgendeinem solchen Verein. Yoga hat er gelernt. Er war so ein bisschen ein ungepasster Typ, der sozusagen seine verschiedenen Interessen nie so hat bündeln können, dass ihm ein ganz großer Durchbruch gelungen wäre. Also wichtig ist, in Bezug auf den John Dee, eben dieser Prag-Bezug und dass er seine Prag-Erfahrung erst so richtig zu gestalten beginnt, wo er nach einer Katastrophe, also totaler finanzieller Ruin, Gefängnisaufenthalt und so, den Ort verlassen muss. Das ist eben etwas, was er auch mit dem John Dee gemeinsam hat. Jetzt möchte ich vorhin auf eine solche Parallele eingehen, die er da auch ein bisschen also gefunden hat, die für ihn interessant war, zwischen seinem eigenen Leben und dem von dem John Dee, und wo er ein bisschen, glaube ich, manipuliert hat. Also hundertprozentig kann ich nicht ausschließen, dass er das, worum es da geht, einfach nicht so genau gewusst hat, aber ich glaube, er hat das manipuliert. Also er ist da im Gefängnis. Der John Dee, der ist auch mehrfach in seinem Leben mit der Obrigkeit in Konflikt gekommen, auf eine Sache in seiner Studentenzeit in Cambridge, wenn wir dann noch einmal eingehen. Da ist er von der Universität verwiesen worden. Und er ist später mal, der Dee, im Gefängnis gesessen. Und wie der Meiring das beschreibt, das ist ganz interessant. Er beschreibt es so, dass der Dee dann auch als so ein Einzelgänger, unangepasster Typ erscheint, mit einem gewissen Distanzierten eben, so wie er selber, Interesse an magischen Praktiken, und der dann in dem Gefängnis eine Erfahrung macht, die ihn in diesen magischen Kontext hineinzieht, wo er dann auch nicht mehr rauskommt, also so eine Art von Initiationserlebnis. Also Meiring beschreibt das so, dass der in dem Buckle mit den Originaldokumenten dann was findet, was die Anzeige eines Spitzels gegen den John Dee wegen staatsgefährlicher Umtriebe und schwarzer Magie ist, aus dem Jahre 1550. Also ich glaube, 1527 ist er geboren. Also der war da so Anfang 20. 1550, das ist die Zeit der Regentschaft Eduards des VI. Das war der Sohn von Heinrich dem VIII. Und Jane Seymour. Und dann findet dieser Baron Müller dann noch andere Dokumente und Zeugnisse, vor allem originale Selbstzeugnisse von Dee, die dann diese Geschichte enthalten, wie der da eingesperrt war und im Gefängnis des Bischof Bonner, das war da der Oberaufpasser sozusagen, zusammen eingesperrt war mit einem gewissen Bartlett Green. Und dieser Typ, dieser Bartlett Green, mit dem er da zusammen war, der hat ihn dann in so einen Zauber eingeweiht, der ihn dann wirklich sozusagen in die Magie hineingebracht oder hineingezogen hat. Also, das ist, historisch ist es einfach wahr, dass die verhaftet worden ist und von diesem Bischof Bonner eingekerkert und dass das zeitlich zusammenfällt mit der schließlichen Verurteilung und dann auch Verbrennung am Scheiterhaufen eines gewissen Bartlett Green. Das sind historische Tatsachen. Aber etwas sehr Wichtiges ist falsch an der Darstellung von Meiring, und das ist die Zeit, zu der die Sache sich abgespielt hat. Also die hat mit diesem Bartlett Green die Zelle wirklich geteilt, aber das hat sich in einem völlig anderen Kontext abgespielt, im Kontext einer höfischen Intrige nämlich und unter völlig anderen Bedingungen. Also während der Meiring das so darstellt, wie da kommt einer, der sich für die Sache interessiert und wird dann da verwickelt und eigentlich kann er ja nichts dafür, der hat ja nicht wirklich was angestellt. Also wenn wir dann darüber sprechen, warum sie ihn von der Uni Cambridge ausgeschlossen haben, wenn sie sehen, hat er wirklich nichts Besonderes angestellt gehabt, aber er ist verdächtig worden und dann passiert es halt, ne? Aber in Wirklichkeit war das ein völlig anderer Kontext. Nämlich im Jahr 1555 ist der John Dee angezeigt und verhaftet worden. Und das macht einen ganz, ganz gewaltigen Unterschied. Es ist auch so, dass der Dee im Jahr 1550, wo der was der Meyring annimmt, überhaupt nicht in England gewesen ist. Also das stimmt auf keinen Fall. Da war der in Frankreich und er ist erst 1551 von Frankreich wieder nach England zurückgekehrt. Vor allem aber besteht der Unterschied darin, dass im Jahr 1555 Edward VI. Schon tot war. Und die Königin Mary war die Tochter Heinrichs VIII. Aus seiner ersten Ehe mit der Katharina von Aragon. Eine Katholikin war Königin. Und das war eine furchtbare Zeit. Das war eine Zeit der grausamsten Verfolgungen der Protestanten und aller, die nicht Katholiken waren, die aber natürlich die Mehrheit gewesen sind damals in England, durch die Regentin. Also da ist wirklich Blut geflossen. Ich weiß nicht, wie lange die regiert hat. Es haben Leute einen Vergleich ausgerechnet. In der gesamten Regentschaft der Königin Elisabeth, wo noch immer die dann dran gekommen ist, also wo noch immer diese Religionsstreitigkeiten und Auseinandersetzungen stattgefunden haben, sind 8 Leute pro Jahr hingerichtet worden. In der kurzen Zeit der Regentschaft von der Mary waren es 90. Also das war wirklich eine höchst gefährliche Zeit. Warum ist man damals im Jahre 1555 angezeigt und von dem Bischof Bonner eingekerkert worden? Da ist es eigentlich immer um die religiöse Abweichung gegangen. Also da liegt vielleicht auch eine Parallele zwischen dem John Dee und diesem Bartlett Green. Aber der historische Dee war gar kein religiöser Aktivist. Und zu jener Zeit, er war damals 28 oder sowas, ist er auch nicht ein magischer Aktivist gewesen. Die Sache ist für Merdi, dass das eine höfische Intrige gewesen ist, warum er ihn eingesperrt hat. Er war zu dieser Zeit eigentlich schon, obwohl noch nicht besonders alt, ein sehr berühmter Mann, ein wirklich in ganz Europa bekannter und berühmter Gelehrter. Also in Paris sind die Leute, wenn er Vorlesungen gehalten hat, bis auf die Straßen gestanden, sagt man. Und hat in England Zugang zum Hof gehabt. Und beim Antritt der Königin, beim Regentschaftsantritt der Königin Mary, hat er ein persönliches Horoskop gestellt und hat dann auch für ihren Mann ein Horoskop gestellt, für den Philipp von Spanien. Also daran sieht man schon, dass er ein historisch sehr flexibler, also dass der historische Dee ein politisch sehr flexibler und angepasster Typ war und nicht so ein stürmischer und ein bisschen hemdsärmeliger, unangepasster Aufrührer, als den Meyring in einführt. Die Sache, auf die es ankommt, ist, dass Dee auch der damaligen Prinzessin Elisabeth ein Horoskop gestellt hat. Um diese Zeit, Mitte der 50er Jahre. Und das war ein sehr günstiges Horoskop. Das war ein. Und das, sowas hat man nicht, sowas hat man damals nicht machen können, ohne dass es alle gewusst haben. Und damit hat das war eine Zeit, wo jeder jeden ausspioniert hat, eine Zeit der Spionage wie kaum eine andere, außer unserer heutigen vielleicht. Und da hat sie irgendwer gefunden, der das den Beratern der Königin mitgeteilt hat, dass der sozusagen ihrer Konkurrentin da ein günstiges Horoskop gestellt hat. Und so haben sie den dann eingedunkt. Der Mann, der ihn angezeigt hat, war ein gewisser George Ferris. Und dann haben noch andere gegen ihn ausgesagt. Der Hintergrund dieser Sache ist, dass die Machtkonstellation für die Regentin Mary sehr labil gewesen ist. Das war eine Minderheit, die ihre Position, vor allem, ich meine, mit einem Spanier verheiratet zu sein, war bei der Bevölkerung in England kein Plus. Die waren ja ununterbrochen im Krieg miteinander. Das war eine Minderheit, die sozusagen ihre Machtposition wirklich mit allen Mitteln verteidigen musste und jeden, der im Verdacht war, da was dagegen zu planen, auszuschalten, bemüht gewesen ist. Es wird nicht die Königin gewesen sein, die seine Verhaftung veranlasst hat, aber irgendwer aus ihrem Umkreis. Also wenn Sie sich interessieren für die, also da gibt es ja Filme und weiß der Teufel was drüber, über das Verhältnis dieser beiden Königinnen, nach wie vor eine sehr schöne Beschreibung ist die Geschichte von Edith Sitwell, The Queens and the Hive. Aber da gibt es auch eine ganze Menge andere Sachen. Also die ist eingesperrt worden und eins stimmt natürlich wirklich an der Schilderung von Meyring, dass das keine harmlose Sache war und dass man sich in Wirklichkeit schon auch ein bisschen wundern muss, dass er das überhaupt überlebt hat, weil wer da einmal drinnen gesteckt ist in so einer Intrige, ist dann auch leicht ums Leben gekommen. Jetzt ist es natürlich so, dass man den nicht hätte anzeigen können, wenn es nicht schon ein bisschen einen Vorverdacht gegen ihn gegeben hätte. Also wenn es nicht schon so ein, das ist eben diese Sache, was er da in Cambridge, ich werde dann nochmal darüber reden, der hat ein Theaterstück aufgeführt und dabei eine Maschine verwendet. Der hat eine Maschine verwendet, die auf der Bühne den Eindruck hervorgerufen hat, dass jemand fliegen kann. Und das, also das ist da geht es um diese Sache der Mechanik und genau darum, dass in dieser Zeit die mechanische Erfindung, die mechanische Erfindungskraft noch viel näher bei der schwarzen Magie und bei der Jahrmarktskunst gestanden hat, als bei der Wissenschaft, wo sie dann 100 Jahre später dazu gehört hat. Also das war so ein bisschen ein Vorverdacht, der es möglich gemacht hat, dass man ihn überhaupt anzeigt. Also von Anfang Juni, es war nicht lang, von Anfang Juni bis Ende August 1955 ist er da in diesem Kerker gesteckt und wurde dann freigelassen. Eine Zeit lang ist er noch unter Aufsicht und Beobachtung gestanden. Also soweit zur Richtigstellung der historischen Fakten um die Verhaftung dies. Also Sie sehen, das ist nicht ganz unwichtig, dass der Meyring das auf eine andere Weise darstellt, dass er da eine Beziehung auf sich selber hergestellt hat. Also das war jetzt so quasi ein erster Blick in die politische Dimension der Sache und die wird uns ja noch weiter beschäftigen. Bevor ich aufhöre, resümiere ich noch einmal ein bisschen, was wir heute da angesprochen haben. Also das Thema Magie ganz im Allgemeinen. Was ich Ihnen schuldig bin, ist zu erklären, das ist eine sehr wichtige Sache, welche besondere Rolle da die Astrologie tatsächlich spielt, im Gegensatz zu meiner Auffassung von vor 20 Jahren. Wenn man ein bisschen was über den Begriff des Okkulten und Zusammenhänge mit okkulten Bewegungen, aber auch die philosophische Relevanz dieses Begriffs gesprochen, über die wissenschaftliche Revolution, die Rolle, die eben die Entwicklung der Mechanik und vor allem genereller der angewandten Mathematik da spielt und ein bisschen was über die Modi der Traditionsbildung von Okkultismus, wo wir eben, glaube ich, in dem Meyring selbst oder in der Art und Weise, wie dieser Roman zustande gekommen ist und was der eigentlich darstellt, wenn man ihn mit dem Autor in Beziehung setzt, wo Meyring selbst oder ein bisschen ein Beispiel dafür ist, wie das eigentlich funktioniert, diese nachträgliche Identifikation mit einer sozusagen Figur eines großen Magus, der man dann womöglich selber werden kann. Also damit fürs erste Mal Schluss.